Geburt ist auch sowas
Animalisches.
Ja.
Ja. Das ist total, das ist einfach, es ist Mutter Natur. Wir sind einfach das Portal zwischen Himmel und Erde, zwischen Jenseits und Diesseits. Und ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das sage, weil es ist das Krasseste, was man machen kann.
Und ich finde, man kann irgendwie schnell dann sowas hören und denken, was ist denn das für ein Hippie-Gelaber? Aber ich glaube, jeder, der sich mal ernsthaft mit Geburt beschäftigt hat und auch dabei war bei einer Geburt oder selber eine erlebt hat, der weiß einfach, was das für ein erdbebenhaftes Erlebnis für diese Person ist. Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mama halblang. Ich bin Rebecca und mir sitzt Sophia digital gegenüber. Wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas und alle zwei Wochen nehmen wir euch mit durchs wilde Leben unserer Mutterschaft. Ich habe zwei Kinder, die sind fast drei und fast eins und Sophia hat einen knapp dreijährigen Sohn und ist sehr, 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 sehr schwanger. Um genau zu sein, wissen wir gar nicht, ob sie immer noch schwanger ist, wenn ihr diese Folge hört.
Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit zum Chillen.
In welcher Woche bist du jetzt?
Ich bin heute bei 37 plus 0.
Also 38. Woche, richtig? Okay.
Ja.
Also das Ende der Schwangerschaft naht, die Geburt steht wirklich kurz bevor. Und genau darum soll es heute gehen, um das Thema selbstbestimmte Geburt, wo sie am besten stattfindet und was du für deine zweite Geburt geplant hast. Das war ja ein kleines Geheimnis bisher. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, ganz kurz unsere klassische Frage, Sophia, Team Rakete oder Team Zerquetscht?
Mir geht's gut. Ich habe ausnahmsweise heute mal gut geschlafen. Ich habe die letzten Nächte irgendwie nächtliche Wachphasen gehabt, weil einfach mittlerweile alles wehtut. Ich nicht weiß, wie ich liegen soll. Und ihr habt mir auch auf Instagram das Feedback gegeben, dass es euch zum Ende der Schwangerschaft genauso ging. Das tut mir auch gerade ganz gut, immer mal wieder so mit euch zu schreiben, mich in der Story zu melden und zu hören, ja, ging mir genauso. Ja, dadurch fühle auch ich mich gehört und gesehen von euch da draußen, unserer wundervollen Community. Ich bin wie eine Rakete gestartet und jetzt habe ich dir gerade schon gesagt, Rebecca, ich habe so eine Post-Frühstücksmüdigkeit. Also wenn man sich nach dem Frühstück nochmal so aufs Sofa legen kann oder ins Bett, so fühle ich mich gerade. Und das werde ich mir auch nach dieser Aufnahme hier gönnen. Ja, ohne schlechtes Gewissen.
Ja, das,
und wie geht's dir?
So gehört sich das schwanger. Ich bin Team Zerquetscht mittlerweile schon wieder, obwohl wir erst 10.41 Uhr haben. Die Nacht war eigentlich ganz okay, aber ich bin, wenn ihr das hört, werde ich anderthalb Tage oder knapp zwei Tage mit zwei Kindern mehr oder weniger alleine gewesen sein, weil mein Mann auf einer kurzen Dienstreise gewesen ist. Ich hatte zwar zeitweise Unterstützung von unserer Babysitterin, die ein- bis zweimal pro Woche kommt, aber der Tag bisher läuft einfach schon wieder überhaupt nicht rund. Und ich befürchte, dass der Kleine schon wieder krank ist und oder in die 8- bzw. 9-Monats-Regression rutscht. I don't know, ich will das eigentlich gar nicht lange vertiefen, weil heute geht es weder um mich, noch geht es um irgendwie großen Stress, denn es soll heute um Sophia und ihre Geburt gehen. Deswegen ignorieren wir alle mal konsequent, dass ich Team zerquetscht bin und nicht mehr geradeaus sprechen kann. Wir wollen heute zwei Dinge in dieser Folge. Einen groben Überblick darüber geben, wo ein Kind in Deutschland zur Welt gebracht werden kann und ganz ausführlich darüber sprechen, wie und wo sich Sophia ihre zweite Geburt vorgestellt hat. Mehr wird euch Sophia gleich selbst erzählen. Kurzer Disclaimer aber an dieser Stelle, um ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Das wird hier keine Folge, in der wir mit dem System Krankenhaus ins Gericht gehen. Jedenfalls nicht in der Ausführlichkeit, in der das Thema das verdient hätte. Das ist viel zu komplex, als dass wir das so nebenbei mal kurz bearbeiten können. Wir werden einige Punkte und einige Problematiken ansprechen, aber es wird jetzt nicht der große Rundumschlag werden. Es geht hier in dieser Folge eben nicht nur ums Krankenhaus. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen kurz halten, nur damit ihr es gleich zu Anfang mal gehört habt. Und wenn ihr das aber insgesamt so oder so feiert, dann freuen wir uns über jede Bewertung bei Apple oder Spotify oder wo ihr uns sonst auch hört. Jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt geht's los und wir fangen mit einem wichtigen Statement gleich zu Anfang an. In Deutschland hat jede Frau das Recht, selbst zu bestimmen, wo ihre Geburt stattfindet. Es gibt Einschränkungen, zu denen kommen wir gleich, aber im Normalfall, wenn es Mutter und Kind gut geht, darf jede Frau da ihr Kind bekommen, wo sie es für richtig hält. Das Ganze nennt sich dann offiziell entweder klinische oder außerklinische Geburt. Und letzteres ist ein Sammelbegriff für Geburten in hebammengeführten Geburtshäusern, zu Hause oder auch in ganz anderen Orten. Zum Beispiel, weil die Geburt zu schnell ging und das Kind im Auto auf dem Weg zur Klinik das Licht der Welt erblickt hat. Wir konzentrieren uns in dieser Folge auf drei große Punkte, aufs Krankenhaus, das Hebammenhaus oder eben Geburtenhaus und auf das kuschelige Zuhause. Ich habe zwei Kinder, dementsprechend obviously zwei Geburten gehabt, beide vaginal, beide freiwillig im Krankenhaus und damit gehöre ich zu der deutschen Mehrheit, weil 2021 kamen in Deutschland knapp 800.000 Kinder zur Welt und nur etwas über 15.000 Kinder wurden laut dem Qualitätsbericht außerklinischer Geburtshilfe nicht in einer Klinik geboren. Also nur im Vergleich, wenige Kinder kommen nicht im Krankenhaus in Deutschland zur Welt. Ich habe mich bei beiden Geburten dazu entschieden, weil ich mich da am sichersten gefühlt habe. Bei meiner zweiten Geburt kam im Nachhinein zwar eine medizinische Notwendigkeit hinzu. Die Geburt wurde eingeleitet, weil die Kindsbewegung abgenommen haben. Aber die Geburt danach war wirklich wunderbar. Ich habe mich stark selbstbewusst und sicher gefühlt. Und Sophia, du hast dein erstes Kind auch im Krankenhaus bekommen. Lass uns auf jeden Fall deswegen erstmal über das Krankenhaus sprechen, weil das ist eine große Gemeinsamkeit, die wir da haben. Wieso hattest du dich denn damals für ein Krankenhaus entschieden? Und wie hast du dich an diesem Ort rückblickend gefühlt?
Ich habe mich für ein Krankenhaus entschieden, weil ich mich bei dem Gedanken daran, im Krankenhaus zu entbinden, am sichersten gefühlt habe. Ich habe auch schon damals mal so mit dem Gedanken gespielt, irgendwie das in einem Geburtshaus zu machen. Zu Hause war für mich völlig ausgeschlossen. Aber am Ende habe ich mich da mit dem Gedanken einfach am sichersten gefühlt. Das haben auch alle im Geburtsvorbereitungskurs bei uns so geplant. Und wir haben hier zwei Kliniken bei uns. Eine sehr große, so eine große Uniklinik, die voll ausgestattet ist. Und wir haben ein etwas kleineres Krankenhaus mit einem christlichen Träger. Und da gibt es auch weniger Kreissäle und die Geburtshilfe ist da ja noch so ein bisschen hebammenorientierter, weil die da Beleghebammen haben. Und das war für mich dann ein guter Kompromiss, also ein gutes Zwischending. Und da habe ich dann auch entbunden am Ende.
Und wenn du da rückblickend drauf guckst, wir haben ja unseren Geburtsbericht von unserer allerersten Geburt. Das war ja eine unserer ersten Folgen. Ja. Und da erinnere ich mich, dass du erzählt hast, zwischendurch in eine Abstellkammer geparkt worden zu sein, wo du dann auch dein Kind zur Welt gebracht hast. Wenn du jetzt rückblickend auf diese Krankenhausgeburt schaust, wie fühlt sich das an?
Also ich hatte eine super Geburt. Ich habe natürlich jetzt auch in Vorbereitung auf die zweite Geburt super viel über meine erste Geburt gesprochen. Es interessiert natürlich alle Menschen, die an der Geburt beteiligt sein werden, immer sehr, wie die erste Geburt abgelaufen ist und wie die Schwangere so darauf blickt. Deswegen habe ich meine erste Geburt ganz oft nochmal erzählt in den letzten Wochen. Und nee, ich hatte eine sehr positive Geburtserfahrung und ich habe das Kind nicht in der Abstellkammer bekommen, das muss ich noch kurz ergänzen, aber ich lag ganz, ganz lange in dieser Abstellkammer, beziehungsweise es war so ein Materialraum, ne? Also wirklich Schnelldurchlauf, mir ist zu Hause die Fruchtblase geplatzt oder sie war offen, dann sind wir in den Kreißsaal gefahren, die Hebamme hat geguckt, ob es tatsächlich Fruchtwasser ist, das war's. Und dann hatte sie uns angeboten, ob wir einen Kreißsaal nehmen, einen Kreißsaal wollen oder ob ich nochmal nach Hause möchte. Mein Mann saß zu dem Zeitpunkt vor der Tür, weil Corona war. Das heißt, ich musste die Entscheidung zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie alleine treffen. Und ich habe mich dafür entschieden, nochmal nach Hause zu fahren, weil ich einfach davon ausging, es wird jetzt noch lange dauern. Zu Hause fühle ich mich wohl. Und dann war ich mehrere Stunden zu Hause, habe meinen Mann schlafen geschickt und selbst in der Badewanne die Wehen verarbeitet und bin mehrere Stunden richtig, richtig gut zurechtgekommen. Und habe dann von jetzt auf gleich gemerkt, okay, ich brauche Hilfe, ich brauche jetzt einfach eine Betreuung. Und dann sind wir wieder ins Krankenhaus gefahren, dann war kein Kreißsaal frei. Und dann war ich einfach in so einem Materialraum, wo auch zwischendrin immer mal wieder Hebammen reingeschlichen kamen oder Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die dann da sich irgendwas aus dem Schrank gekramt haben.
Entschuldigung, darf ich da einmal kurz da?
Ja, darf ich einmal kurz vorbei? Den Bauch ein bisschen einziehen.
Ich weiß,
Dankeschön.
Du hast gerade eine Wehe, aber kannst du vielleicht ganz kurz nur
Ja, also ich muss sagen, alle im Krankenhaus, mit denen ich dort Kontakt hatte, waren wirklich super kompetent, super lieb, sehr auch ja auf meine Bedürfnisse so orientiert. Aber ich lag dann da halt auf so einer Pritsche, ne? Also wie auf so einer Arztliege. Das war kein Kreißsaalbett. Mhm. Und weil auch keine 1-zu-1-Betreuung möglich war, hatte ich natürlich das CTG und lag dann da. Und ja, mir ging es dann wirklich gar nicht so gut. Ich kam in eine krasse Angst-Schmerzspirale. Ich hatte halt keinen Raum, keine Möglichkeiten, keine Hilfsmittel, meine Wehen zu verarbeiten.
Keine Sicherheit auch irgendwie, ne?
Genau, genau. Und mein Mann, ich hatte auch nur so einen abartigen Corona-Abstrich, der wirklich abartig war, der mich völlig rausgebracht hat. Und mein Mann.
Was meinst du mit abartiger
Corona-Abstrich? Der war so tief und so, die haben so böse in meiner
Hinterhand. Oh mein Gott, gebohrt. Das war bei mir auch so
abartig, wirklich.
Das hat richtig wehgetan. Ja. Und mein Mann saß gegenüber und hat sich schlapp gelacht, er hat Tränen gelacht, weil ich habe mein Gesicht komplett verzogen die ganze Zeit, weil meine Nerven gesagt haben, so, hä, was passiert dir?
Es war richtig schlimm bei mir. Also es war schlimmer als die Wehen zu dem Zeitpunkt, wirklich. Es hat mir richtig wehgetan, wo ich auch so rückblickend denke, momentan kursiert ja in den Medien ganz großes Thema Corona-Zeitaufarbeitung von politischer Seite. Dann denke ich mir so, ey, da muss auch einiges aufgearbeitet werden. Da warte ich noch auf eine persönliche Entschuldigung, dass ich einfach mit dem Scheiß da gequält wurde. Und dann kam mein Mann irgendwann dazu, müsste sich völlig verhüllen in so einer Haube und so einem Kittel und so. Es war halt irgendwie alles einfach Murks. Und Und dann habe ich halt nach einer PDA gekräht und die auch Gott sei Dank bekommen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die hatte. Danach ging es mir wirklich gut. Und dann wurde es aber alles so ein bisschen lahm, ne? Also dann irgendwann nach vielen, vielen Stunden hat sich dann nicht so richtig getan. Dann haben wir einen Kreißsaal bekommen, dann habe ich nochmal einen Venentropf bekommen. Trotzdem nicht so richtig die Presswehen, also ich habe eigentlich gar keine Wehen gespürt, nicht mal Presswehen. Und die Hebamme saß immer nur so neben mir am Bett und fragt dann so, und? Spürst du irgendwie mal irgendwie einen Pressdrang oder sowas? Und ich so, nö, wieso? Also ich war auch so.
Sollte ich?
Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Also ich war wirklich völlig im Delirium dann. Ich war halt voll high auch, ne? Hatte glücklicherweise keine Schmerzen, das war positiv. Und habe aber auch nicht gecheckt, dass jetzt eigentlich mal so langsam so diese Übergangsphase stattfinden muss Richtung Weg nach draußen. Und die Hebamme hat mir Gott sei Dank sehr viel Zeit gelassen. Es war eine ältere, sehr erfahrene Hebamme, da bin ich super dankbar für. Die war super geduldig. Aber ja, ich habe keine Presswehen gespürt. Und genau, am Ende habe ich ihn eigentlich ziemlich blind rausgedrückt. Also die waren schon dabei, die Sauglocke zu holen. Mhm. Und da ist mein Mann irgendwie wach geworden, weil die Herztöne vom Baby rutschten auch so ein bisschen ab. Da ist mein Mann irgendwie wach geworden, hat angefangen, mich quasi wach zu rütteln, mich zu motivieren, wie der Coach von der Seitenlinie. Und da habe ich es dann irgendwie gecheckt, dass ich jetzt komplett Vollgas geben muss und habe es irgendwie geschafft, den einfach blind rauszudrücken, ohne Wehen. Da waren, glaube ich, alle ziemlich erstaunt.
Aber die Hebamme war zum Schluss die ganze Zeit bei dir, also als es dann Schlag auf Schlag oder als es ernst wurde, sage ich jetzt mal.
Ja, weil die Hebamme auch wusste, das Kind muss jetzt langsam raus.
Ich frage deswegen, weil das ja eines, du hast jetzt en passant viele Nachteile auch angesprochen, die es im Krankenhaus ja nun mal gibt, ne? Also eben die Situation, in die man sich da begibt, ist irgendwie alles andere als heimelig. Da gibt's nicht, selbst in einem Kreißsaal fühlst du dich jetzt nicht wie zu Hause und vielleicht nicht unbedingt so persönlich gut warm und geborgen aufgehoben wie an anderen Orten. Du hast ganz, ganz oft eben keine 1:1 Hebammenbetreuung, vielleicht mal phasenweise, aber jetzt nicht über die gesamte Geburt. Und was bei mir noch an Nachteilen von einem Krankenhaus hinzugekommen ist, also meine erste Geburt war ja eher eine traumatische Geburt, meine zweite hingegen das komplette Gegenteil, war, es kommt auch zu Streit zwischen den Fachkräften und gerne auch mal vor der Gebärenden.
Oh, war ja. Habe ich auch ganz viel gelesen bei uns in den DMs, ja.
Genau, und das war bei mir auch der Fall. Und das mit das Schlimmste daran war, dass völlig vergessen wurde, mich in die Situation mit reinzuholen. Und das fand ich fast noch schlimmer als die Situation selber, dass halt nämlich die Herztöne meiner Tochter auch gefährlich abgefallen sind. Und mir aber keiner so richtig gesagt hat, was eigentlich los ist. Und das fand ich am allerallerschlimmsten, dass mir entweder aus Zeitmangel oder, weil es mir nicht zugetraut wurde, jetzt mir die Wahrheit zu sagen, zugegebenermaßen war ich auch in einem nicht ganz stabilen Zustand zu dem Zeitpunkt, aber ich habe das als ganz, ganz schlimm empfunden, dass man mir nicht die Autonomie zugesprochen hat und irgendwie die Eigenständigkeit zugesprochen hat, dass man mir jetzt die Wahrheit über meine Situation, über meine Geburt, über mein Kind sagt. Und das ist auch was ich der Hebamme während der zweiten Geburt gesagt habe, meinte ich zu ihr, egal was passiert, ich will die Wahrheit wissen. Ich will von dir wissen, was die Situation ist, egal wie schlimm sie ist. Aber es ist schlimmer für mich, wenn du mir nicht sagst, was Sache ist. Und da finde ich, wird's halt tricky, vor allem in Krankenhäusern, die mit Personalmangel zu kämpfen haben und die ihre Kosten nicht richtig decken können, dass es da zu Situationen kommt, wo die Frau ihre Selbstbestimmtheit unter der Geburt verliert. Das ist, glaube ich, was viele, viele Frauen unter der Geburt berichten. Aber so weit würdest du jetzt bei dir nicht gehen, oder?
Nee, aber jetzt, wo du das gerade nochmal so erzählt hast und ich gerade nochmal mich an die Situation erinnere, wo ich da lag. Ich lag auf der Seite, mein Bein so ein bisschen nach oben gelagert, um irgendwie das Becken nochmal besser einzustellen. Und da war auch eine Ärztin und ich hatte das Gefühl, die Hebamme und die Ärztin haben sehr gut zusammengearbeitet. Die waren, haben sehr auf Augenhöhe miteinander gearbeitet. Aber wie gesagt, dann hieß es halt irgendwie, ja, ich hole einfach mal die Saugglocke. Aber zu dem Zeitpunkt hatte das niemand mit mir abgesprochen. Also da denke ich jetzt gerade auch so rückblickend,
ja,
kleine genau Red Flag, genau, weil das stellt ja auch psychologisch was an. Und ja, rückblickend hätte ich mir tatsächlich, das habe ich so für mich noch nicht reflektiert, in dem Moment gewünscht, dass mir die Hebamme einmal in die Augen schaut und sagt, hey, wir würden jetzt eine Saugglocke holen. Das heißt nicht, dass wir sie benutzen. Wir wollen sie einfach hier stehen haben und auf alles vorbereitet sein. Und über jeden Schritt informieren wir dich und sprechen das mit dir ab.
Genau.
Das wäre eigentlich richtig gewesen, ja.
Ja.
Und so war das irgendwie, ja, das war wahrscheinlich ein Tanz auf Messers Schneide. Und wahrscheinlich war es ein halbes Wunder, dass ich den da einfach blind rausgedrückt habe und irgendwie noch wach geworden bin, weil, ja, war kurz
Wer
davor
weiß,
halt
ja.
die nächste Intervention dann zu erfahren.
Ja, also
der hätte auch anders ausgehen können, also ja, ganz anders, ja.
Das ist es halt. Also ich glaube, es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, hey, ich vertraue euch so sehr, ihr macht es schon so.
Ja, so war ich auch ein bisschen. Also ich habe auch echt losgelassen. Ich habe der Hebamme auch gesagt, so, ich vertraue dir, du bist hier die Expertin, so, ich vertraue dir total, aber ja, ein bisschen mehr Kommunikation wäre wahrscheinlich.
Genau, also es geht dann gar nicht darum, die Entscheidung vielleicht von Ärzten oder Hebammen anzuzweifeln, aber nimm mich mit.
Ja.
Also lass uns das trotzdem, auch wenn ich hier unter Schmerzen liege, trotzdem noch auf Augenhöhe machen. Das ist hier mein Körper. Ich möchte bitte wissen, was ihr darüber entscheidet oder was ihr denkt, was jetzt das Beste wäre.
Ja.
Und das führt uns auch gleich zu einem weiteren großen Nachteil. Viele Frauen berichten nämlich auch, dass manchmal viel zu früh und eventuell zu viel interveniert wird. Und es kommen tatsächlich auch in Deutschland immer mehr Kinder per Kaiserschnitt zur Welt, obwohl das am Anfang gar nicht so geplant wurde. Da gibt es auch, darüber haben wir auch letztens mal gesprochen, ganz, ganz viel bösen Content bei Social Media, dass teilweise irgendwie Ärzten und Hebammen und ganzen Krankenhäusern vorgeworfen wird, dass sie das extra machen und Frauen quasi irgendwie absichtlich zu einem Kaiserschnitt bewegen, weil die daran mehr verdienen und so weiter. Das ist jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, wir können hier jetzt nicht komplett kritisch und fair in diesen Krankenhausrundumschlag gehen, aber diese Böswilligkeit zu unterstellen, finde ich schon ein starkes Stück und würde ich hier gerne einmal offiziell anzweifeln.
Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Diese pauschale Verurteilung.
Genau.
Geht gar nicht, weil die Menschen da, die allermeisten Menschen dort machen einen tollen Job und die lieben ihren Job und die machen das halt, weil sie Frauen gerne begleiten möchten unter der Geburt und nicht, weil sie durch einen Kaiserschnitt abkassieren wollen.
Ja.
Ja.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da manchmal verschiedene ungünstige Zusammenhänge ineinander greifen und dann endet es am Ende in einem Kaiserschnitt. Da aber hinzugehen und zu sagen, das wurde irgendwie absichtlich gemacht und dieses neue böse System Krankenhaus.
Das Leute. Ist ein eigener Podcast, also es ist ein eigener Reportage-Podcast, dem
ja,
mal
ohne
auf
Witz.
Die Spur zu gehen.
Ja, ja. Deswegen habe ich eben diesen Disclaimer am Anfang der Folge nochmal gesagt, dass ihr jetzt hier nicht erwarten könnt, dass das hier vollumfänglich aufgearbeitet wurde. Ich will nämlich auch noch mal ganz kurz auf die Vorteile im Krankenhaus eingehen.
Ja.
Du hast nämlich in vielen Krankenhäusern vollste medizinische Ausstattung und direkten Zugriff auf alle Hilfs- und Notfallmittel. Das ist nicht in allen Krankenhäusern der Fall. Also es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Level sozusagen an Krankenhäusern. Das heißt, wenn ihr euch ein Krankenhaus aussucht für eure Geburt, informiert euch vorher, welche Kategorie dieses Krankenhaus erfüllt. Weil je nachdem gibt es vielleicht eine Geburtshilfe in einem Krankenhaus, aber keine Kinderstation. Und dann müsste im Fall des Falles, müsstet ihr zum Beispiel trotzdem verlegt werden.
So war es bei mir. Also ich war in einem Krankenhaus, was halt die Geburtsstation hatte, aber eben nicht die NICU, also die Neugeborenen-Intensivstation.
Genau.
Da hätte ich dann einmal rüberfahren müssen ins ganz Große.
Genau. Ich habe das damals erst kurz vor knapp erfahren, dass es diese Kategorien gibt und panisch gegoogelt, welche Kategorien ein Krankenhaus hat.
glaube ich, die höchste gehabt, oder?
Ja.
Ja.
Genau. Außerdem habt ihr natürlich im Krankenhaus auch Zugriff auf eine PDA und alle anderen Schmerzmittel, die die moderne Medizin so zu bieten hat.
PDA-Beste, oder? Einfach geil gewesen bei der ersten Geburt.
Ja, mir habe ich ja auch schon erzählt, PDA hat mir meine erste Geburt, einfach die vaginale Geburt gerettet.
Ja.
Ohne PDA weiß ich nicht, wo das geendet hätte. Und da muss ich sagen, da war die Kommunikation von meiner Hebamme zum Beispiel sehr gut, weil ich hatte sie nämlich gefragt, unter welchen Umständen denn ein Kaiserschnitt gemacht werden würde. Ich habe das damals aus der Perspektive gefragt, im Sinne von, mach einfach, dass es aufhört, hol dieses Kind aus mir raus,
oh,
bitte
Mann.
Mach jetzt einen Kaiserschnitt. Aber sie hat das so interpretiert, als würde ich Angst davor haben und hatte dann halt irgendwie gesagt, nein, so weit sind wir noch gar nicht, aber ich würde dir jetzt schon eine PDA empfehlen, aus diesen und jenen Gründen und so.
Ja, war super. Und du hast nicht danach gekräht, sie hat dir das empfohlen.
Ja, es fiel so zusammen. Das war ja diese Phase, wo ich eine Stunde lang alleine die übelsten Schmerzen hatte.
Ja.
Und Dann nach einer Stunde oder so kam sie wieder und mein Muttermund hatte sich ja keinen Millimeter bewegt. Und dann meinte sie, ja, es kann sein, dass du dich in den Wehenpausen nicht so entspannen könntest, wie es dein Körper gerade braucht, um den Muttermund weiter zu öffnen. Dann kam halt hinzu, dass meine Tochter nicht richtig im Becken lag. Aber mit der PDA und dann so ein paar Übungen, die ich gemacht habe, hat das mir insgesamt eben einfach die vaginale Geburt gerettet. Und das ist auch so ein Punkt, auf solche kleinen Komplikationen kann halt dann eben auch sofort reagiert werden oder beispielsweise, wenn eben auch wie bei mir die Herztöne abfallen oder vielleicht ein Nabelschnurvorfall vorliegt, also sich die Nabelschnur irgendwie verknotet hat oder sich um den Hals des Kindes gelegt hat und so. Es sind halt Ärzte vor Ort, die können sich sofort kümmern, wenn irgendwas ist. Das ist natürlich, finde ich, einer der größten Vorteile von Krankenhäusern, dass im Falle des Falles sofort medizinisches Fachpersonal da ist, die sich halt kümmern können.
Auf jeden Fall, genau. Und natürlich auch die Nachsorge, ne? Also man hat auch nach der Geburt, die Geburt ist ja abgeschlossen, wenn die Plazenta raus ist. Also nur, wenn man das Kind rausgedrückt, das heißt, da ist es noch nicht, dass alles Wunderbärchen ist. Und die Hebammen beglückwünschen einen ja auch erst zum Kind, wenn die Plazenta geboren wurde, weil dann ist die Geburt abgeschlossen. Und wenn die Plazenta nicht kommt zum Beispiel, da muss dann auch nachgeholfen werden mit Medikamenten. Oder wenn man extreme Blutungen hat oder
Geburtsverletzungen.
Genau, bei extremen Geburtsverletzungen, da muss dann natürlich auch behandelt werden.
Wobei ich auch mir auch denke, ich hätte mir ein bisschen mehr Aufklärung gewünscht dadurch, dass ich gar nicht wusste, dass ich ein Recht auf eine ambulante Geburt hatte.
Okay.
Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, ich muss im Krankenhaus bleiben.
Ah, krass, ja.
Ich dachte, ich darf gar nicht nach Hause gehen.
Oh Mann.
Oh. Das war echt blöd.
Schade, dass sie das nicht gesagt haben. Vor allem während Corona haben die sich ja über ambulante Geburten gefreut.
Ja, nee, mir hätte das keiner gesagt und ich kam auch nicht auf die Idee zu fragen, weil ich dachte irgendwie, das muss so.
Ah, obwohl ich eine hatte, weil du kanntest das ja von mir quasi schon.
Ja, schon, aber das war ja ein anderes Krankenhaus und ich dachte halt irgendwie, vielleicht haben Krankenhäuser einfach so ihre eigenen Regeln. Ich habe mir das dann irgendwie logisch versucht zu erschließen.
Niemand darf nicht im Krankenhaus festhalten, also egal was man hat, man darf immer nach Hause.
Wirklich, ich war so im Delirium nach der Geburt, ich hatte einfach gar keinen Plan mehr von Realität. Naja, aber.
Lest dir alles im Buch dann übrigens im entsprechenden Kapitel.
Jetzt steht aber deine zweite Geburt an. Nach deiner ersten Krankenhausgeburt, du hast gesagt, das war eine positive Erfahrung. Du hast dich aber jetzt trotzdem für deine zweite Geburt nicht für ein Krankenhaus entschieden. So viel kann ich schon mal sagen. Aber was genau bei deiner zweiten Geburt passieren soll, da hast du ja ein großes Geheimnis drum gemacht. Und jetzt halten wir es alle nicht mehr aus. Wo möchtest du dein zweites Kind zur Welt bringen?
Aber bevor es hier weitergeht, kommt erst ein bisschen Werbung. Es gibt ja nämlich etwas, von dem ich vor kurzem noch gar nicht wusste, dass ich es brauche und das ist der Fahrradanhänger Vaya 2 von Cruiser.
Das ist das einzige Gefährt, das man für einen geglückten Familienausflug braucht, ob geschoben oder mit dem Rad gezogen. Hier finden zwei Mäuse bis 6 Jahre Platz. Mein Sohn, der ist jetzt fast 3 Jahre alt und sitzt links. Mein zweites Kind ist so gut wie fertig ausgebrütet und darf dann in dem altersgerechten Babysitz für ungefähr 10 Monate lang Platz nehmen, bis es in die Sitzstütze wechselt, wo Rebeccas Sohn schon drin sitzen darf. Und mein Lieblingsfach ist jetzt schon in dieses große Netz auf beiden Seiten, wo perfekten Trinkflasche und Snacks reinpassen.
Dieser leichtgängige Anhänger mit spezieller Airpad-Federung transportiert bei jedem Ausflug das Gepäck der gesamten Familie, inklusive beider Kinder. Und ich meine, wer einmal mit einem Kind unterwegs war, der weiß einfach, dass wir am Ende immer mehr brauchen als eine Windel und eine Packung Feuchttücher. Da muss allerlei Kram rein und da ist wirklich super, super viel Platz drin. Der Kofferraum fasst 52 Liter und es findet alles Platz, was man unterwegs mit Kindern so braucht. Und ihr könnt sogar noch einen Zwischenstopp beim Supermarkt oder im Möbelhaus machen. So viel passt hier rein.
Für mich als gebürtige Berlinerin besonders überzeugend ist natürlich die eingebaute und aufladbare Disco-Beleuchtung für mehr Street-Credibility. Wobei mich diese Beleuchtung auch hier auf dem laternenlosen Dorf, in dem ich jetzt wohne, bei Dunkelheit rechtzeitig auf Hindernisse wie zum Beispiel Kuhherden oder Traktoren hinweist. Und dazu werden wir auch noch von allen Seiten gut gesehen. Von vorne weißes Licht, von hinten rotes.
Ihr könnt dieses ausgeklügelte Platzwunder als Buggy nutzen oder an euer Fahrrad anbringen und hinter euch herziehen für noch mehr Entertainment-Faktor bei den Kiddies. Die coole Fahne dann nicht vergessen. Das ist nämlich deswegen total wichtig, habe ich letztens gelernt. Unter anderem, wenn ihr an Autoeinfahrten, an Hauseinfahrten sozusagen vorbeifahrt, dann ist der Cruiser auf einer oder generell jeder Anhänger auf einer Höhe, dass die anderen Autos, die aus dieser Ausfahrt rauskommen, nicht sofort sehen. Die denken, ihr seid als Fahrradfahrer vorbeigefahren und fahren vielleicht einfach weiter und sehen gar nicht, dass da noch ein Anhänger dran ist. Und diese Fahne sorgt zum Beispiel dafür, dass Autofahrer trotz dieser geringen Höhe sehen, ah, da ist noch was, ich kann jetzt nicht sofort losfahren. Deswegen super wichtig, dass ihr die Fahne anbringt, wenn ihr damit unterwegs seid. Wenn es ins Auto geht, kann man aber auch alles dann platzsparend zusammenklappen, damit ihr auch erstmal irgendwo hinfahren könnt, wo ihr dann einen schönen Ausflug macht, eben mit dem Cruiser.
Mein Sohn liebt diese Fahne übrigens, das ist sein Highlight an diesem Teil. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe von so einer Familienkutsche wirklich immer geträumt. Ich bin super glücklich, jetzt einen Cruiser Vaja 2 zu haben. Und ich glaube, das Leben als Zweifachmama kann dann jetzt auch wirklich losgehen. Alle Infos findet ihr natürlich in den Shownotes und den Link zur Website. Werbung Ende. Also es gab schon ein paar Zuhörerinnen und Followerinnen, die sehr, sehr aufmerksam sind und sofort den Braten gerochen haben und nach der Hebammenfolge und als ich dann meine Schwangerschaft verkündet habe, auch geschrieben haben, Sophia, wir wissen ganz genau, dass du eine außerklinische Geburt planst. Ja, ich plane eine außerklinische Geburt und zuerst habe ich eine Geburt im Geburtshaus geplant und jetzt tatsächlich eine Hausgeburt, weil, jetzt ist die Bombe geplatzt. Bin auch super aufgeregt und stecke gerade wirklich Hals über Kopf in den Vorbereitungen, denn heute, Rebecca, heute bei 37 plus 0 heute geht die Rufbereitschaft
ja,
los.
Ja, stimmt, heute
deswegen
ist
auch, ja, schön, dass wir diese Folge hier aufnehmen, weil das Baby dürfte sich jetzt auf den Weg machen und ich dürfte dann meine Rufbereitschaftshebamme anrufen und dürfte hier zu Hause entbinden und müsste nicht ins Krankenhaus fahren.
Richtig, heute ist Donnerstag. Wir reden seit 2 Wochen über diesen Termin und heute ist endlich. Heftig, ey. Aber ich stelle mir das auch richtig gemütlich vor, wenn du jetzt merken würdest, die irgendwie, Wehen gehen los oder ich verliere irgendwie Flüssigkeit, dass du dir, dass nicht sofort der Mental Load Koffer aufgeht und du dir denkst so, okay, wenn das passiert, dann machen wir das so und dann müssen wir dann losfahren und müssen an diese Tasche denken und haben wir eigentlich alle Dokumente und etc. etc.
Wer holt den Sohn von der Tagesmutter ab?
So.
Ja, total.
Stelle ich mir eigentlich ganz cool vor, aber bevor wir zu den generellen Vor- und Nachteilen und auch deinen ganz persönlichen Wünschen für die Geburt kommen, würde ich gerne über eine Sache sprechen, die, glaube ich, sehr zentral ist bei dem Thema, nämlich das Thema Sicherheit. Hausgeburt klingt, glaube ich, für viele erstmal krass. Wenn ich das überspitzt formuliere, denken da viele an eine Wald- und Wiesengeburt zwischen Kuh und Pferd und da sagen sich Hase und Fuchs guten Morgen. Also ohne Hilfe, aber dafür mit ganz, ganz viel Risiko. Und du hast mir freundlicherweise für diese Folge ganz, ganz viele Rechercheergebnisse zur Verfügung gestellt, die du im Rahmen deiner Geburtsvorbereitung gefunden hast. Und ich habe ja auch ein Zitat gefunden von der Präsidentin vom Deutschen Hebammenverband, nämlich von Ulrike Gebhardt-Otthofer. Und die sagt im Zuge des Qualitätsberichts außerklinischer Geburten 2022, wir beobachten mit großer Sorge, wie wenig hierzulande über die hohen Qualitätsstandards bei Hausgeburten und Geburtshausgeburten bekannt ist. Diese Ignoranz setzt sich bisweilen auch in Medizinerkreisen fort und manifestiert sich mitunter in einem regelrechten Widerstand gegen außerklinische Geburtshilfe. Das wirkt für mich jetzt erstmal so, als krachen da zwei Lager aufeinander. Ich kann mich nämlich auch noch erinnern, meine Frauenärztin bei meiner ersten Schwangerschaft, als wir darüber geredet haben, wo möchte ich mein Kind zur Welt bringen, über das Thema Hausgeburt haben wir gar nicht richtig geredet. Die hat das einfach sofort weggewischt und meinte so, nein, davon halte ich gar nichts. Und auch von einem Geburtshaus meinte sie, da hätte sie mir nur eins in Berlin empfohlen, weil das auf dem Gelände des Krankenhauses liegt. Das heißt, wenn irgendwas gewesen wäre, hätte ich quasi einmal über den Flur huschen müssen und wäre im Krankenhaus gewesen. Und alles andere hat sie mir quasi gar nicht empfohlen. Du hast dieses Thema logischerweise zu Ende recherchiert, wie du das gerne immer so schön sagst.
Für mich persönlich,
Genau, schließlich willst du für dich dich auch ganz sicher und geborgen bei deiner Geburt fühlen. Was hast du bei deiner Entscheidungsfindung herausgefunden? Wie sicher sind Hausgeburten?
Also erstmal, dass da zwei Lager aufeinander clashen, ist ja bei Geburtshilfe eh schon ein schwieriges Thema, auch im Kreissaal. Und wenn es dann aber ums Thema außerklinische und klinische Geburt geht, da prallen dann wirklich Fronten aufeinander und das kann ich aus persönlicher Erfahrung auch sagen. Ich war nämlich bei einem Frauenarzt zur Feindiagnostik und ich sag mal so, ich lag da eine Stunde lang und der hat geschallt. Und der hat mir eigentlich versucht, eine Stunde lang auszureden, dass ich mein Kind zu Hause oder im Geburtshaus bekommen möchte. Inklusive Horrorgeschichten, die er mir erzählt hat, von nicht von Hausgeburten, nicht von außerklinischen Geburten, sondern Horrorgeschichten von Frauen, die sich nicht nach seinen Empfehlungen verhalten haben. Aber das auch dann auch wirklich nur Einzelfälle. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Qualitätsbericht außerklinische Geburten, auf den wir uns hier die ganze Zeit bei unseren Fakten beziehen, dass er nicht mal weiß, dass es sowas gibt. Und er hat die ganze Zeit irgendwie auch, war so zwischen, ach, wissen Sie was, hören Sie gar nicht auf mich, Sie machen das irgendwie sowieso, wie Sie wollen. Und dann aber doch wieder eine Geschichte gedroppt. Und ich war damit irgendwie fein, weil ich meinte dann auch so, okay, ich verstehe, dass Sie das total anders sehen und dass Sie auch nur aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrungen irgendwie darüber jetzt gerade urteilen können und so weiter. Aber mich hat es schon echt krass irritiert, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe da echt ein paar Wochen dann auch nochmal gebraucht, um dann in meiner Entscheidung mich nochmal neu zu finden und da einfach nochmal so eine Sicherheit irgendwie aufzubauen. Meine Frauenärztin hat kein negatives Wort verloren, aber ich habe ja angemerkt, dass sie die Idee total skurril findet. Mhm. Und ja, man muss sich halt immer überlegen beim Thema Sicherheit, was gibt einem Menschen Sicherheit? Sind das halt viele Geräte, die man zur Verfügung hat? Viele Gerätschaften, von denen man 99% unter einer Geburt hoffentlich gar nicht brauchen wird? Oder ist es der Gedanke, ich werde 1:1 oder sogar 2:1 betreut? Ich bin zu Hause in meiner gewohnten Umgebung, die halt für die Geburt am allerförderlichsten ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich loslassen kann, wo ich entspannen kann, wo ich auch irgendwie weiß, was mich erwartet, also welches Setting, welche Menschen, welche Hilfsmittel und so weiter. Und ich kann da für mich ganz klar sagen, dass mir der Gedanke, dass ich spüre, die Geburt geht los und ich muss in ein Krankenhaus fahren und weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, bekomme ich den Kreißsaal oder ist es wieder die Pritsche? Ich weiß nicht, ist die Hebamme für mich da oder sind gerade da 1 bis 2 andere Frauen, die mehr Hilfe benötigen. Das macht mir ziemlich Angst. Also da spüre ich dann, das würde mich viel, viel, viel mehr verunsichern als der Gedanke, einfach zu Hause bleiben zu können und zu wissen, welche Hebammen da kommen. Da kommen nämlich auch 2. Ich werde den Luxus haben, von 2 Hebammen betreut zu sein. Ja, und zu wissen, wenn es losgeht, kann ich mich hier zu Hause einrichten, einstellen, loslassen, in meinen Tunnel gehen. Und muss nicht über irgendwelche Flure wandern, mich nicht an irgendwelche CTGs hängen lassen, sondern genau, werde hier wie eine Königin von meinem ganzen Personal, das ich mir hier so eingerichtet habe, dann bestens umsorgt. Und also das erstmal rein psychologisch gibt mir das die größte Sicherheit gedanklich. Dann gibt es natürlich allerlei Kontraindikationen, die gegen eine Hausgeburt oder eine Geburtsklinik-Geburt sprechen. Also nicht jede Frau kann einfach in einem Geburtshaus oder zu Hause entbinden. Erstmal muss das Baby mit dem Kopf nach unten liegen. Das heißt, wenn das bei mir jetzt nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich einfach tierisch Pech gehabt, hätte ich in eine Klinik fahren müssen. Dann müssen ein Einling geboren werden. Also eine Zwillingsgeburt macht man auch nicht zu Hause. Schwangere und Baby müssen komplett gesund sein, dürfen keinerlei vorstehende Erkrankungen haben, also keine insulinpflichtige Diabetes oder Gestationsdiabetes, keine Einnahme von Blutverdünnern, keine Herzprobleme, kein Bluthochdruck, es dürfen keine Infektionen vorliegen und die Plazenta muss auch richtig liegen, also es darf keine, ich glaube Plazenta previa heißt es, wenn die unten liegt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau. Und die Schwangerschaft muss einfach komplett ohne Komplikationen verlaufen sein und das ist bei mir der Fall. Also ich habe keinerlei Erkrankungen, das Baby ist tipptopp, ich habe alle Tests machen lassen, die es gibt. Auch das muss man nicht machen übrigens. Das sind ja auch Zusatzleistungen. Aber die haben mir wiederum Sicherheit gegeben, weil ich mir dachte, okay, sollte irgendwas dagegen sprechen, dann platzt dieser Traum einfach und dann ist das auch richtig so. Und eine Hausgeburt darf auch nur von 37+0, also wo ich heute bin, bis 41+6 stattfinden. Davor hätte ich ins Krankenhaus fahren müssen. Wenn ich 41+6 überschreite, dann muss ich auch ins Krankenhaus. Und die Schwangere muss sich in der Entscheidung auch absolut sicher sein und wohlfühlen. Und da haben die Hebammen, die Hebammen kommen aus dem Geburtshaus, das sind 4 Hebammen, die machen dann auch die Hausgeburten und die haben mich da auch immer wieder, oder meine Hebamme hat mich da auch immer wieder getestet, immer wieder nachgefragt. Bist du dir sicher? Spricht irgendwas dagegen für dich? Hast du irgendwelche Zweifel? Hast du irgendwelche Ängste? Hat sie gefragt oder ich habe das auch auf mehreren Fragebögen dann immer wieder ausfüllen müssen.
Mich würde da noch ganz kurz interessieren, was so die Vorsorge angeht, weil ich kann mich erinnern, dass bis zum ET habe ich ganz normal die Vorsorge entweder bei der Hebamme oder der Frauenärztin vorgenommen und ab ET hätte ich aber ins Krankenhaus gemusst, wo ich entbunden will. Also und die hätten dann alle 2 oder 3 Tage hätten die geguckt, bis eben irgendwann das Thema Einleitung quasi gekommen wäre. Wie ist es denn dann jetzt bei der Hausgeburt, wenn du beispielsweise den ET überschreitest? Was passiert dann?
Einen Tag nach ET habe ich schon einen Termin eingetragen bei mir im Terminkalender CTG im Geburtshaus. Das heißt, da fahre ich ins Geburtshaus und da wird ein CTG geschrieben. Und ab da werde ich dann engmaschig dort betreut und kontrolliert.
Im Geburtshaus?
Genau.
Okay, das heißt, du musst dann quasi hinfahren in einem zeitlichen Abstand sozusagen.
Genau, wahrscheinlich auch irgendwie alle paar Tage oder man schaut einfach, wie ist der Zustand. Mhm. Genau, und die schreiben dann halt da eben das CTG und gucken sich natürlich den allgemeinen Zustand an, machen Vorsorgen und so weiter.
Jetzt gibt's ja auch Geburten, die nicht ganz glatt laufen. Natürlich hoffen wir und gehen davon aus, dass bei dir alles super sein wird. Aber es gibt natürlich auch die Geburten, wo das nicht der Fall ist. Was passiert denn? Und ich frage dich das deswegen nicht, weil ich dich verunsichern will, sondern weil ich weiß, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Ja. Was passiert denn, wenn unter der Geburt festgestellt wird, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht bräuchten wir jetzt mal einen Arzt, der draufschaut. Oder, keine Ahnung, du entscheidest dich mittendrin doch, vielleicht wäre eine PDA jetzt eine gute Sache, könnte ja theoretisch auch sein. Wie häufig ist das denn, dass Frauen, obwohl sie sich das vorgenommen haben, dann doch nicht zu Hause entbinden können?
Bei den Erstgebärenden ist der Anteil der dann doch nicht zu Hause entbindet ein kleines bisschen größer als bei den Zweitgebärenden. Aber ganz generell, also wenn unter einer Hausgeburt oder einer Geburt im Geburtshaus irgendwie durch die Hebammen festgestellt wird, hier ist gerade irgendwas im Argen. Manchmal ist, also die Hebammen haben jetzt auch in der Vorbereitung oft gesagt, dass es manchmal auch dann irgendwie nur so ein Bauchgefühl ist oder so ein Gesamtding aus Kleinigkeiten, so dass man bei einer Kleinigkeit vielleicht noch gar nicht denken würde von wegen, hier ist jetzt irgendwas komisch. Aber wenn dann so mehrere Sachen dazukommen und die ein komisches Bauchgefühl kriegen und denken, wäre ganz gut, wenn wir in die Klinik verlegen, dann wird das halt gemacht. So. Und darauf wird man als Schwangere oder wurde ich jetzt bisher als Schwangere von meinen sehr kompetenten Hebammen auch psychologisch einfach schon vorbereitet, dass so eine Situation einfach eintreten kann. So, die ist nicht sonderlich häufig, denn 15 von 100 Frauen sind das, die eine ruhige Überleitung dann in eine Klinik erleben unter der Geburt. Überleitung in Ruhe bedeutet, es ist keine Notfallverlegung. Da kommt dann kein Krankenwagen mit Blaulicht und holt dich ab, sondern das findet auch meistens im eigenen PKW statt. Da kann jetzt noch eine Ausnahme sein, wenn wirklich extremer Berufsverkehr ist und man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie hier im Stau stehen, wir wollen, dass wir irgendwie gut durchkommen, dann könnte man auch einen Rettungswagen rufen und trotzdem eine ruhige Verlegung machen. Aber dass man dann halt gut durch den Verkehr kommt. Ja. Und das ist etwas, was bei Erstgeborenen, also die Überleitung in die Klinik findet bei Erstgeborenen in, warte mal.
Erstgebärenden.
Stimmt nicht. Also nochmal.
Nur die großen Geschwisterkinder.
Also bei den Erstgebärenden, da entbinden 65,9%, also rund 67% zu Hause oder im Geburtshaus, so wie geplant. Und 34% werden dann in eine Klinik übergeleitet. Und bei den Zweitgebärenden, zu denen ich zähle, da findet die Geburt wie geplant zu Hause oder im Geburtshaus statt in 92,3% der Fällen und dementsprechend werden 7,7% verlegt. Also das ist schon mal echt eine krasse Differenz, wie ich finde. Und auch mit einem Grund, warum ich mir das unter der ersten Geburt dann ja einfach nicht so ganz zugetraut habe. Und dann gibt es auch die Notfallverlegung. Also wenn halt tatsächlich Notfall vorliegt und so schnell es geht medizinische Hilfe benötigt wird, das sind eine von 100 Frauen. Also 1%, die dann eine Notfallverlegung unter der Geburt erleben. Genau.
Ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast mit, das hätte ich mir nicht zugetraut. Da könnte man irgendwie mal einhaken, weil wenn ich jetzt irgendwie an meine 2 Geburten denke, ja, und ich werde kein drittes Kind bekommen, aber würde ich ein drittes Kind bekommen, würde ich mich jetzt wahrscheinlich auch trauen. Ich würde mir keine Hausgeburt zutrauen, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde wahrscheinlich in besagtes Geburtshaus gehen, das auf dem Krankenhausgelände liegt.
Ja.
Weil für mich tatsächlich auch das Fachpersonal, das medizinische Fachpersonal den größten Sicherheitsfaktor irgendwie bietet. Selbst wenn das nicht, also das sticht quasi die psychologische Sicherheit der heimeligen Atmosphäre, sticht das für mich erstmal aus. Aber bei so einer ersten Geburt, da weißt du ja auch überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Und da frage ich mich, wenn eine Hausgeburt ähnlich sicher ist wie eine Geburt unter Ärzten, sage ich jetzt mal, oder in unmittelbarer Nähe von Ärzten, könnte es vielleicht auch einfach daran liegen, frage ich mich jetzt einfach ganz offen, ich habe keine Antwort darauf, ob vielleicht es vielen Frauen an genug mentaler Unterstützung fehlt vor den Geburten, egal ob erste, zweite, dritte, um sich eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt zuzutrauen?
Ja, kann gut sein. Also es gibt ja andere Länder, da habe ich jetzt nicht so super viel drüber gelesen, aber es gibt ja andere Länder, wo die Hausgeburtsrate viel, viel, viel höher ist, wo das auch nicht komisch beäugt wird, sondern wo das irgendwie mit zum Standardrepertoire gehört. Ich glaube, in den Niederlanden und auch in Belgien, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber ja, das Ding ist, eine Geburt ist halt eigentlich nichts Pathologisches und nichts Krankhaftes. Eine Geburt ist ein natürlicher Prozess, der fachliche Begleitung benötigt. Also von zum Beispiel Alleingeburt bin ich auch einfach nicht so der große Fan, würde für mich auf gar keinen Fall in Frage kommen. Aber wenn alles gut läuft, dann braucht man da einfach keine Ärzte dabei.
Es ist kein pathologischer Befund und trotzdem, es ist ja so eine riesige Geschichte, ne? Also ich bereue auch keine der beiden Geburten im Krankenhaus. Beim ersten habe ich einfach auch Angst gehabt vor dieser riesigen, aber diese Ungewissheit, was Geburt ist, wie ich auf Geburt reagiere, wie ich auf die Schmerzen reagiere, diese Unwissenheit. Und dann dachte ich einfach, in meinem 21. Jahrhundert zivilisierten Ich, naja, dann ist es halt irgendwie gut, Ärzte um mich herum zu haben. Dann war natürlich die Geburt nicht so schön und habe mir deswegen für meine zweite Geburt auch keine Geburtshausgeburt zugetraut, weil ich mich einfach noch unsicherer eigentlich fast schon gefühlt habe. Und dann war die zweite Geburt war die Geburt selber, wenn wir die Einleitung kurz mal ausklammern, war ja so wunderbar für mich, die war ja so toll, dass ich mir fürs dritte Mal mir das auch sehr zutrauen würde, weil ich glaube, in so einer Hausgeburt oder in der Geburtshausgeburt, wenn du wirklich das in Anführungsstrichen alleine schaffst, ohne dass da jetzt Chefarzt XY vorbeikommen musste und die Saugglocke irgendwie ansetzt. das hat ja was unfassbar Bekräftigendes. Ja. Also das stärkt einen, finde ich, ungemein. Und deswegen habe ich dir schon häufig gesagt, ich beneide dich so deine bevorstehende Geburtserfahrung.
Du wärst auch gern dabei, ne?
Sag's, ich wäre gern dabei. Ich würde dich gern von der Seitenlinie anfeuern.
Oh Mann. Ja.
Ich wäre so gern dabei. Geburt ist auch sowas
Animalisches.
Ja.
Ja. Es ist Mutter Natur. Wir sind einfach das Portal zwischen Himmel und Erde, zwischen Jenseits und Diesseits. Und ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das sage, weil es ist das Krasseste, was man machen kann.
Und ich finde, man kann irgendwie schnell dann sowas hören und denken, was ist denn das für ein Hippie-Gelaber? Aber ich glaube, jeder, der sich mal ernsthaft mit Geburt beschäftigt hat und auch dabei war bei einer Geburt oder selber eine erlebt hat, der weiß einfach, was das für ein erdbebenhaftes Erlebnis für diese Person ist. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum Menschen den Beruf Hebamme eben für diesen emotionalen Grund auswählen. Aber ich will mich ja auch eigentlich gar nicht verzetteln. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel.
Was ich noch sagen wollte. Es gibt so zwei Momente aus der ersten Geburt, wo ich dann denke, also das hat mich einfach, die Gedanken daran haben mich einfach bestärkt, dass ich es super alleine schaffen kann, dass dass es alles in mir steckt und ich das kann, nämlich, dass ich glaube, 4 oder 5 Stunden allein zu Hause in meiner Badewanne war, dass ich einfach meinen Mann schlafen geschickt habe, wo ich wusste, der kann mir jetzt nicht helfen, mich in die Badewanne gesetzt habe, immer heißes Wasser habe nachlaufen lassen und da einfach voll in meinem Element war und da irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Zentimeter geschafft habe, Muttermund, wo die Hebamme im Krankenhaus, die hat wirklich in die Hände geklatscht und ist fast aufgesprungen und meinte, super, hast du toll gemacht. Wo ich so dachte, ja, Leute. Wo ich mir dann so denke, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aus der Wanne raus bin, meinen Mann geweckt habe und gesagt habe, los, wir müssen jetzt sofort in die Klinik, weil ich einfach Hilfe gebraucht habe. Wenn da eine Hebamme zu mir nach Hause gekommen wäre, dann wäre einfach alles anders verlaufen. Dann weiß ich nicht, also dann hätte sie mich vielleicht animiert, mich zu bewegen oder mir den Rücken massiert oder irgendwas anderes verändert.
Geburtspositionen auszuprobieren.
Irgendwie sowas. Zu gucken, dass das Kind gut reinrutscht und so. Ja. Und da denke ich mir so, das wäre so eine Weichenstellung, ein Punkt, wo es einfach hätte anders verlaufen können, wo ich mir jetzt beim zweiten Mal erhoffe, dass mir warmes Wasser genauso helfen wird. Mein Körper weiß, was er tun muss, das Baby schnell den Weg nach draußen findet. Und die Tatsache, dass sie es geschafft hat, dem zum Schluss einfach völlig blind rauszudrücken, aus eigener Kraft, und dann einfach eine unglaublich positive Erfahrung hatte. Das hat mich natürlich bekräftigt und bestärkt. Genau.
Ich weiß auch noch, also die zwei große Faktoren bei meiner zweiten Geburt, dass ich das, glaube ich, so hingekriegt habe, war einmal, dass mein Mann die ganze Zeit dabei war. Der war einfach so mein Spying-Partner, wie ich gerne sage.
Der Spying-Partner.
Es ist mittlerweile ein Running Gag, wie oft ich auch Sprichwörter falsch sage. Es ist anscheinend ein Ding von mir, was ich gar nicht wusste, bevor du mir das vor ein paar Wochen mal das erste Mal gesagt hast.
War sehr süß.
Aber was für ein Team wir unter der Geburt sind, so wie sehr mir das hilft, so seine starke Schulter dann an mir dran zu haben. Und tatsächlich auch die Hebamme, die in dem richtigen Moment die richtigen Sachen gesagt hat, mich mit den richtigen Anweisungen unterstützt hat und ich so im Tunnel sein konnte für diese Geburt, dass ich das wirklich, auch wenn ich mir das selber nicht zutrauen würde, eine Hausgeburt, obwohl ich das wirklich aus der Tiefe meines Herzens nachvollziehen kann, warum du diese Hausgeburt möchtest.
Und so. deine Bestärkung ist für mich auch super wichtig. Du hast mir immer mal wieder so Sprachnachrichten geschickt, wo du mich so richtig aufgehypt hast, wenn ich dann irgendwie was erzählt habe. Du dann immer so, Mann, das wird so cool, Sophia, ich beneide dich so. Es wird so super, ich wäre so gern dabei. Und das bestärkt mich ungemein. Also dieser Zuspruch, der tut einfach so, so gut, so angefeuert zu werden.
Ja,
das ist richtig schön.
Freut mich.
Vielen Dank.
Es gibt hier noch ein paar Vor- und Nachteile, die ich einmal ganz kurz nochmal ansprechen möchte, um hier ein ganzheitliches Bild abzugeben. Wir haben vorhin schon mal über die Verlegung ins Krankenhaus gesprochen. Das muss ja nicht nur unter der Geburt der Fall sein, kann ja auch danach sein, beispielsweise, wenn es zu größeren Geburtsverletzungen kommt.
Ja, dann, das ist so der allerblödste Fall eigentlich, dass wenn das Baby da ist, ist es geschafft und die Plazenta kommt nicht raus. Oder man hat einfach krasse Geburtsverletzungen, also leichte Schürfungen und leichte Darmrisse, das nähen die Hebammen, das können die auch hier zu Hause machen. Mhm. Daran sind die ausgebildet, aber starke Geburtsverletzungen, da muss man dann leider in die Klinik fahren. Das ist natürlich super frustrierend, wenn man es so weit geschafft hat und dann doch nochmal da einen Abstecher hinmachen muss. Aber
stelle ich mir auch frustrierend vor, dann doch noch irgendwie und dann hintenrum und die ganze Logistik auch. Und nebenbei versuchen, das Baby anzulegen, gerade neu geboren und so. Und weiterer Nachteil ist, du hast ein bisschen mehr Vorbereitungsarbeit, was so Materielles angeht. Nimm uns da mal mit. Wie Lagerhaus-ähnlich sieht dein Haus gerade aus?
Wo ist denn meine Liste? Warte, ich habe die letztens abfotografiert. Es gibt halt so ein paar Sachen, die man natürlich vorbereiten muss. Da gehören zum Beispiel so Sachen wie, ich soll Kühlelemente im Eisfach haben. Wir brauchen hier einen warmen Platz zum Wickeln, damit die Hebammen dann die U1 machen können. Eine weiche Unterlage für den Boden, also eine Matratze, eine Matte oder sowas, falls ich halt irgendwie im Vierfüßlerstand oder sowas auf dem Boden dann das Kind bekomme. Und dann solchen großen Korb bereitstellen mit, pass auf, dünne Malerfolie und zwei alte Bettlaken. Wenn die Geburt losgeht, dann muss mein Mann das beziehen. Altes Laken, Folie, altes Laken. Frischer Bettbezug, Fließunterlagen. Das habe ich Gott sei Dank alles noch vom ersten Wochenbett. Wochenbetteinlagen, was man eh fürs Wochenbett vorbereitet. Ja. Müllbeutel, Küchenrolle, weiche Tücher, Windeln fürs Kind, warme Socken. Dammmassageöl, zwei Schüsseln für warme Kompressen für den Damm und eine Schüssel für die Plazenta, eine Thermoskanne, frische Handtücher im Bad, ein Fußboden ohne Staubflocken. Das ist so der einzige Punkt, wo ich denke, kann ich nicht garantieren. Und ich muss mir natürlich auch eine Kliniktasche packen. Also das kommt dann noch on top. Aber
für den Fall das.
Genau, für den Fall, dass wir in Ruhe verlegen. Ja, aus welchem Grund auch immer, auf meinen Wunsch hin oder auf den Wunsch der Hebamme hin. Die Hebamme kommt dann übrigens auch mit zum Kreissaal, übergibt mich da und verabschiedet sich dann wieder. Mhm. Also sie übergibt mich da an das Personal, sie ist ja keine Beleghebamme aus dem Krankenhaus. Sie würde mit ins Krankenhaus kommen, mich übergeben und dann abzischen. Mhm. Und das muss ich für die Geburt alles bereitlegen und vorbereiten. Da bin ich in den letzten Zügen.
Und einen Geburtspool hast du dir besorgt?
Genau. Ja, ich habe mir einen Mietpool besorgt zur Miete.
Den kriegst du dann, was hast du gesagt, zwischen der 37. und 41. Woche oder so, wird dir der zur Verfügung
gestellt? Der steht hier schon.
Ja, eben.
Also genau, also das Paket steht hier schon, der wird zu 37 plus 0 geliefert.
Genau.
Dann hat man den eine Weile und dann wird der wieder abgeholt.
Okay.
Das ist auch ein ganz cooler Service. Und wenn man den gar nicht wenn man den gar nicht benutzt hat, dann kriegt man auch Geld wieder zurückerstattet.
Ah, cool, das ist good to know. Weil du ja vorhin schon gesagt hast, warmes Wasser hat dir bei der ersten Geburt geholfen, scheint dein Element zu sein. Und würdest du bei der zweiten Geburt auch gerne mit einbinden?
Ja,
hast du sonst irgendwie, was du mir schon erzählt hast, aber von dem ich weiß, dass es auf jeden Fall für unsere Hörer auch interessant ist, ist denn, was passiert denn, wenn du merkst, die Geburt geht los, wann sagst du der Hebamme Bescheid und wie ist dann so der weitere Ablauf?
Also die Hebammen haben mir jetzt alle immer schon gesagt, ich soll mich unbedingt rechtzeitig melden, weil für die gibt es nichts Schlimmeres, als zu wissen, sie schaffen es nicht rechtzeitig oder dann irgendwie im Auto zu sitzen und übelst gestresst zu sein, weil sie nicht wissen, ob sie es rechtzeitig schaffen. Und sie haben es einfach schon oft genug erlebt, dass sie dann vor der Tür stehen, klingeln und keiner macht auf, weil in dem Moment das Baby gerade kommt und der Mann das gerade auffängt. Deswegen haben die mich alle darum gebeten, wirklich rechtzeitig anzurufen. Die sind lieber hier einfach noch ein paar Stunden, richten sich ein, machen sich's gemütlich, legen sich vielleicht im Nebenzimmer auch nochmal hin, als dass sie dann einfach hier mit quietschenden Reifen ankommen. Hm. Meine Hebamme meinte so, anrufen, wenn einer von uns sich unsicher fühlt, also es gilt auch für meinen Mann. Das heißt, wenn mein Mann irgendwie denkt, keine Ahnung, ich würde jetzt irgendwie hier mal die Situation gerne absprechen, bin mir nicht ganz sicher, dann soll er auf jeden Fall anrufen, dann wird evaluiert und dann kommen die auch. Oder wenn ich so in die Wanne gehen möchte, so ungefähr zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Ja. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es so schnell gehen soll. Das sagen mir alle.
Denk an meine Geburt.
Alles, und die sagen dann, hat mir dann auch gesagt, meine Hebamme so, und denk ja nicht von wegen, oh, als ich solche Wehen hatte, da hat es ja bei der ersten Geburt dann noch irgendwie 12 Stunden gedauert. Mm-mm. Denk das nicht. Mm-mm. Sie meinte, denk das nicht, Sophia, es wird viel schneller gehen. Ja. Und alle sagen mir das und ich kann es nicht glauben.
Ich habe das letztens auch nochmal versucht, mit Nachdruck zu sagen, so, es ist wirklich kein Witz, es ist kein Scherz. Weil,
bei dir waren es irgendwie anderthalb Stunden, ne?
Anderthalb Stunden, auf die Minute, weil klar, ich hatte die Einleitung vorher, aber die war ja wirklich nur dazu da, bis die Geburt eröffnet wurde. Ab da habe ich irgendwie keinen Wehentropf oder irgendwas gebraucht. Und mein Körper hat quasi nur diesen Stups gebraucht, damit die Geburt losgeht. Und dann hat er alles alleine gemacht. Und das waren halt anderthalb Stunden. Irgendwie nach 20 Minuten. Also mein Muttermund und mein Gewebe hat sich so schnell gedehnt und geöffnet, dass mir... Sorry für das Bild hier, dass mir das Blut die Oberschenkel runterlief. Krass. Nicht, weil ich irgendwie starke Verletzungen in dem Sinne hätte oder weil irgendwas nicht stimmte, sondern weil es einfach so wahnsinnig schnell ging. Und irgendwie, es vergingen nur Minuten, gefühlt Sekunden in dem Moment, in der der Hebamme die ganze Zeit meinte, wir sind jetzt bei 10 Zentimeter, wir sind jetzt bei 5, bei 6, bei 7, bei 8. Und ich kann mich auch nur noch erinnern, dass sie irgendwann meinte, wir sind jetzt bei 8 Zentimetern und gefühlt 5 Minuten später war der Kopf da. Also da liegt wirklich nicht viel Zeit dazwischen.
Du wolltest doch noch eine PDA, oder?
Ja, genau. Ich wollte eine PDA und dann meinte die Hebamme, ja, nee, wir haben da keine Zeit mehr für. Weil ich ja auch genau so dachte wie du, dass ich irgendwann den Punkt erreicht hatte, oh, jetzt langsam werden die Wehen schon echt heftig. Und wenn es jetzt noch schlimmer wird, denke ich an meine erste Geburt, kann ich eigentlich nicht.
Ja.
Und um präventiv sozusagen vorzugehen und mich wieder in diese Angst-Schmerz-Spirale reinzuholen, habe ich halt gefragt, ich hätte jetzt schon gerne PDA, weil ich weiß, wie es werden kann. Und dann guckt sie mich an und sagt so,
das Kind kommt jetzt? Nee. Alter, das Kind kommt jetzt? Geht's noch?
Sie meinte auch, eigentlich müsste sie jetzt los und ihren Sohn von der Kita abholen, aber sie bleibt jetzt noch mal da, weil mein Kind gleich kommt.
Mann, das lässt man sich auch nicht nehmen. Ich hatte bei meiner Hebamme bei der ersten Geburt, die hatte genau ihre 12-Stunden-Schicht. Ich kam, da hat sie ihren Dienst begonnen und kurz vor Dienstende kam dann mein Sohn. Da habe ich es dann auch rechtzeitig geschafft, damit sie dabei sein konnte. Ja, krass, ich kann es nicht glauben, dass es so schnell geht. Aber genau, wichtig ist auch, dass man hier draußen die Hausnummer gut sehen kann. Das ist generell für alle da draußen wichtig, dass man die Hausnummer bei euch an der Wohnung oder am Haus gut sehen kann für Einsatzkräfte.
Speaking of großes Geschwisterkind, was passiert mit deinem Sohn während der Geburt?
Wir planen, dass meine Schwester angerufen wird, hierher kommt und ihn dann hier zu Hause bei uns betreut.
Mhm. Also er ist dabei, er ist jetzt nicht irgendwie woanders, irgendwie bei deiner Schwester oder bei deiner Mutter zu Hause, er ist auch bei euch im Haus.
Genau, er ist zu Hause. Ich kann ja mal kurz nochmal die Wohnsituation abreißen. Also auch der Grund, warum ich erst eine Geburt im Geburtshaus geplant habe, war, dass wir da noch in einer Mietwohnung gewohnt haben und ich mich mit dem Gedanken nicht so wohl gefühlt habe, in dieser Wohnung zu entbinden. Einfach kam mir zu beengt vor und ja, einfach der Gedanke, dass ich nicht ganz alleine bin, um mich herum auch noch andere Menschen wohnen. Da hatte ich einfach die Sorge, dass es mich dann hemmen könnte und dass dann eben die Geburt verzögert, verlangsamt oder es zum Stillstand kommen kann, weil ich dann nicht so ganz loslassen kann. Deswegen habe ich erst Geburtshaus geplant. dann sind wir ja umgezogen im Januar in ein Haus. Und das habe ich dann auch meiner Hebamme erzählt und meinte so, du, wir sind jetzt umgezogen, wir wohnen jetzt in einem Haus. Und sie nur so, lass mich raten, du möchtest zu Hause entbinden. Und ich so, ja. Und dann meinte sie auch, ja, das können wir Frauen nicht ausreden, die da aus ihren Nestchen rauszuholen. Können wir so machen. Und genau, der Geburtspool wird hier unten im Wohnzimmer aufgestellt, wenn es dazu kommt. Mhm. Ich habe gehört, es geht auch manchmal so schnell, dass man nicht dazu kommt, den Pool aufzustellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich gespannt. Und genau, meine Schwester kommt und wird sich nur um meinen Sohn kümmern. Also Essen, Trinken anbieten, spielen. Ich weiß ja nicht, ob es nachts ist und er vielleicht auch noch schläft. Ihn morgens aus dem Bett holen, fertig machen und so weiter und so fort. Genau, die ist dann nur für ihn zuständig. Und wenn das Baby kommt, dann dürfte er auch dabei sein, wenn er möchte.
Und das ist so ein Punkt, den da kriege ich meinen Kopf nicht ganz drum rum.
Ist okay.
Weil wenn ich an irgendwie Geburt denke und auch wie fokussiert ich war, wie tief in diesem Tunnel ich drin war, im wahrsten Sinne, hätte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen können, meine Tochter auch noch nebendran zu haben, weil man kann es ja nicht verhindern, dass ein Teil deines Bewusstseins dann vielleicht doch irgendwie beim großen Kind ist und halt nicht mehr bei einem selbst. Mir war das total wichtig, nur bei mir selbst sein zu können, weswegen ich das ihr und mir ersparen wollte, in irgendwie hin und her zu springen zwischen den Situationen. Und das, und so kriegen wir irgendwie ganz schön die Kurve, ist ja auch ein Vorteil von einem Geburtenhaus, dass du halt wirklich einen Ort hast, wo du hingehst, der trotzdem eine heimelige Atmosphäre hat und viele der Vorteile einer Hausgeburt mit sich bringt. Und du trotzdem weißt, das ist ein Ort, der nur für diese Geburt da ist, der nur für mich da ist und ich mich da voll und ganz auf mich konzentrieren kann.
Ja. Ich kann alles total verstehen. Also es gibt ja auch viele Frauen, die planen eine Hausgeburt und planen dann, dass das ältere Kind abgeholt wird von der Oma oder der Tante und halt mitgenommen wird. Das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Und ja, ich will jetzt gar nicht groß irgendwie auf persönliche Eigenschaften meines Sohnes eingehen oder unsere Verbindung hier groß ausbreiten. Aber ich fühle mich einfach am sichersten und entspanntesten mit dem Gedanken, dass er in seiner gewohnten Umgebung ist. Mhm. Wenn er halt auch weiß, dass hier was passiert, weil das wird er spüren. Und genau, es kann gut sein, dass er überhaupt kein Interesse daran hat, bei der Austrittsphase dabei zu sein. Also die Hebammen haben schon alles erlebt, dass es dann hieß so, hey, kommt runter, das Baby kommt. Und dann so, hey, nein, ich spiele doch gerade mit meiner Duplo-Eisenbahn. So, Entschuldigung.
Sorry, ich habe jetzt zu tun.
Genau, deswegen bin ich da auch ganz offen. Das Allerwichtigste ist wirklich nur, dass man für die großen Kinder oder fürs große Kind eine einzelne Betreuungsperson hat, die sich wirklich nur darum kümmert. Mhm. Und dass auch vorher klar ist, Mama und Papa sind nicht ansprechbar, die sind einfach nicht die Ansprechperson. Und so bereite ich ihn auch vor. Also ich rede mit ihm darüber. Ich habe, es gibt von nicht die Sendung mit der Maus, sondern kleine blaue Elefant bei YouTube, gibt es eine Folge zum Thema Hausgeburt. Da wird auch eine Familiengeburt sehr schön dargestellt von einem dritten Kind.
Sehr cool, können wir auch verlinken in den Shownotes.
Genau, und das habe ich mit meinem Sohn gestern angeguckt, habe natürlich erstmal geheult, als das Baby dann da war. Und habe ihm dann währenddessen so ein bisschen erklärt und meinte auch, genau, wir haben auch so einen Pool und so. Und habe ihm auch erklärt, dass ich da nicht kann, dass ich wahrscheinlich ein bisschen Schmerzen haben werde. Mhm. Dass da ein, zwei Frauen kommen, die Hebammen, die sich um mich kümmern, dass Papa sich um mich kümmert. Und dass er aber von seiner Tante umsorgt wird und die ganz viel mit ihm spielt und Essen und Trinken macht und so. Das checkt er schon irgendwie.
Ein weiterer großer Vorteil von einem Geburtenhaus ist, dass solche Hilfsmittel wie große Badewanne, Tücher, die von den Decken hängen und Geburtshocker und so schon vorhanden sind. Da muss man sich dann nicht drum kümmern, anders als jetzt bei dir, die diesen Pool jetzt zu Hause stehen hat und sich darum kümmern muss und du einen halben Baumarkt leer gekauft hast, um irgendwie dann für die Hausgeburt bereit zu sein. Was ich lustig finde, weil wenn du so an Filme denkst, wenn da irgendwie plötzlich die Geburt im Wohnzimmer losgeht, das, was irgendwer schreit, ist immer, hol mal jemand warmes Wasser und ein Handtücher.
Ja,
und du
stimmt.
Hast mir hier so eine Liste irgendwie vorgebetet, was du da alles für brauchst. Finde ich ganz lustig. Aber die Nachteile, in Anführungsstrichen, von Hausgeburten und Geburtshausgeburten, die ähneln sich sehr, um das eben, wie gesagt, der Vollständigkeit halber einmal hier zu sagen. Also auch in Geburtshäusern müsst ihr ins Krankenhaus verlegt werden, wenn es eben zu starken Blutungen kommt, Probleme mit der Plazenta oder mit dem Baby oder mit dir als gebärende Mama irgendwas nicht stimmt. Und du hast auch genauso wenig wie bei einer Hausgeburt eben keine volle medizinische Ausstattung, keine Ärzte anwesend. Das heißt, der einzig große Unterschied für mich ist irgendwie so ein bisschen die Vorbereitung oder die Utensilien, die du besorgen musst, das gestaltet sich anders und eben die Sache mit dem Geschwisterkind, dass du in einem Geburtenhaus eben diesen Rückzugsort auf der einen Seite hast, aber zu Hause eben die ultimative Atmosphäre, nämlich irgendwie die vier Wände, in denen du dich jeden Tag aufhältst. Also so große Unterschiede sind da eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn ich mir denke, okay, ich könnte mir irgendwie eine Geburt in einem Geburtenhaus vorstellen, ist der Schritt zu einer Hausgeburt ja eigentlich gar nicht mehr so groß.
Die Hürde war sehr klein, dann für mich auch umzuentscheiden. Die zentrale Frage, wenn man über die eigene Geburt nachdenkt, sollte sein, wo fühle ich mich sicher, gut betreut, gut aufgehoben und wohl? Wo kann ich loslassen? Mhm. Und das ist auch ein Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte. Es gibt tatsächlich Accounts auf Instagram, da platzt mir echt komplett die Krawatte, weil die suggerieren, dass eine gewaltfreie und selbstbestimmte Geburt nur außerhalb der Klinik möglich ist. Und das finde ich echt so eine riesige Schweinerei, dass es halt Frauen gibt, die anderen Frauen irgendwie versuchen, das einzureden, dass nur die außerklinische Geburt die selbstbestimmte und die wundervolle und die natürliche und die ekstatische ist. Das ist einfach Schwachsinn. Man kann sein Kind wunderbar in der Klinik bekommen. Da arbeiten tolle Hebammen, da arbeiten tolle Ärztinnen. Und man kann auch da eine wunderbare, selbstbestimmte Erfahrung haben. Das ist nicht nur zu Hause möglich. Und ja, deswegen ist es gibt halt einfach viele Kontraindikationen, wenn man Pech hat, erwischt einen irgendwas davon, dass man einfach keine komplikationslose Schwangerschaft hat und eine Hausgeburt oder Geburtshaus einfach nicht in Frage kommt. Und dann seid nicht frustriert, seid nicht traurig, ihr könnt in der Klinik auch wunderbar euer Kind bekommen. Hauptsache ist, ihr fühlt euch sicher und wohl und geborgen. So.
Ja, meine zweite Geburt ist, glaube ich, ein lebender Beweis dafür.
Schön, ja.
Dass das
meine geht. Erste war auch super. Also trotz Intervention war die wirklich toll.
Ja. In meiner zweiten wurde ja auch interveniert. Und nicht, weil weder bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, noch haben irgendwie, wobei, naja, ich hatte ja schon so ein bisschen den Krieg zwischen Ärzten und Hebammen bei meiner zweiten Geburt, wo es darum ging, sollte ich jetzt einleiten oder nicht, das war ja so eine Grauzone. Ja. Das ist aber, glaube ich, ein Krieg, den hast du jetzt auch erfahren, auch beim Thema Hausgeburt bekriegen sich Ärzte und Hebamme gerne. Das ist irgendwie ein Konflikt, da finde ich das total schade, dass der meistens auf dem Rücken der Schwangeren ausgetragen wird. Das hat aber jetzt nicht grundsätzlich irgendwas mit dem Ort der Geburt zu tun, sondern das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, dieser Konflikt zwischen diesen beiden Parteien. Darum soll es heute nur bedingt gehen oder ging es nur bedingt. Eine Frage habe ich zum Schluss, nämlich du hast erzählt, wie, ich sag jetzt mal, medizinisches Fachpersonal auf deine Entscheidung der Hausgeburt reagiert hat. Wie hat denn deine Familie reagiert? Wie hat dein Mann reagiert, als du gesagt hast, hallo, ich würde gerne unser Wohnzimmer zum Kreißsaal machen?
Also mein Mann hat schon immer mal wieder so kritische Nachfragen gestellt. Ich glaube, dass für ihn rein intuitiv die Sicherheit auch im Krankenhaus stattfindet. Mhm. Aber ich habe natürlich viel mit ihm darüber gesprochen. Mittlerweile ist er davon selbst auch überzeugt und logischerweise geht das auch nur im Einklang mit ihm. Also wenn er jetzt total dagegen wäre, dann hätten wir wirklich einen schwierigen Konflikt, weil einerseits ist es meine Geburt, andererseits bringe ich natürlich auch sein Kind zur Welt. Wobei ich mir so denke, die Gebärende, die hat halt das Entscheidungsrecht darüber, wo sie ihr Kind bekommt. Ganz klar, so steht es auch im Gesetz. Da steht nicht mit Einwilligung des Partners. Gott sei Dank, so selbstbestimmt leben wir dann doch.
Komischer Vibe.
Und das hat der Feminismus dann für uns getan. Aber nee, also wir haben, wie gesagt, mehrere Gespräche geführt. Er war hier und da kritisch, hat Nachfragen gestellt. Ich konnte ihn aber auch mit den ganzen Statistiken, die wir euch auch in den Shownotes verlinken, konnte ich ihn überzeugen. Und er hat auch ganz klar erkannt, dass mein Sicherheitsgefühl einfach hier zu Hause vor allem erfüllt wird und dass mir der Gedanke, losfahren zu müssen, eigentlich eher Angst macht. Mhm. Meine Familie hat es eigentlich recht positiv aufgefasst. Also meine Schwester war gleich sofort begeistert. Meine Mama findet es eigentlich auch ganz cool. Ich rede gar nicht so viel darüber, weil ich auch einfach gar nicht so viel andere Meinungen dazu hören möchte.
Ja, ist ja auch ein Schutz für dich einfach. Genau. Ne? Ich meine, auf der einen Seite finde ich das total gut auch, dass dein Mann dann irgendwie kritische Nachfragen stellt, weil es ist ja definitiv irgendwie was Gutes, sich einmal kurz kritisch damit zu beschäftigen. So, ist das wirklich das Richtige für mich? Ist das wirklich das Beste für mich? Aber wenn nach allen Bedenken und nach allen gestellten Fragen immer noch die Antwort ist, ja, ich möchte eine Hausgeburt machen, dann hat da auch einfach keiner reinzureden. Und dann hilft es auch nicht mehr, nochmal irgendwelche komischen Fragen und nochmal irgendwelche Zweifel von anderen Personen zu hören. Weil dann hat man einfach seine Entscheidung für sich getroffen.
Das Argument, was mir der Feindiagnostiker immer an den Kopf geworfen hat, war, denken Sie nicht nur an sich, sondern denken Sie ans Kind. Denken Sie an die Sicherheit und die Gesundheit des Kindes. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich muss ja für mich gute Voraussetzungen haben, um das Kind gut zur Welt zu bringen. Ja. Und so, wenn ich möchte halt einfach nicht nochmal die Erfahrung machen, dass ich in den Kreißsaal komme und da stundenlang auf einer Pritsche liege, möchte ich einfach nicht. Ja. So. Und genau.
Vor allem, ja. Das geht ja irgendwie Hand in Hand, ne? Wenn es dir gut geht, kannst du die bestmöglichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch dein Kind gesund zur Welt kommt. Wenn du völlig gestresst und ängstlich in die Situation reingehst, dann ist das ja mal überhaupt nicht die ideale Situation, um dann auch noch irgendwie das Wunder der Geburt zu vollbringen. Also
ich möchte es einfach dieses Mal nicht dem Zufall überlassen. Ja. Und Sicherheit bedeutet für mich, ich habe meinen Pool, ich habe meine zwei Hebammen, ich weiß, wer hier ist und wer mir hilft und sollte es mir aus irgendwelchen Gründen nicht so gut gehen bei dem Baby, dann verlegen wir und wie gesagt, die Notfallverlegung, es ist ein winzig kleiner Prozentsatz und genau.
Es hat mich auch tatsächlich überrascht, als du mir das damals geschickt hattest. Also ich hatte mich einfach gar nicht mit auseinandergesetzt vorher, weil es für mich nicht Thema war, so. Aber hat mich auch positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mir auch gerade eingefallen ist, was ja auch ultra geil ist bei einer Hausgeburt, was für mega Snacks du dir vorbereiten kannst.
Ne, genau.
Oder?
Der Kühlschrank ist voll. Mit richtig geilen Schorlen und Getränken. Und du kannst dich danach einfach ins Bett legen, ne? Also du musst halt nicht ultra dein Kind geil. In Maxi-Cosi stopfen und dich selbst irgendwie ins Auto hieven. Du kannst halt dich danach einfach ins Bett legen.
Mega. Wirklich, also das, so was, wo, da würde ich mal meinen Ehemann aber sagen, hier bitte irgendwie 10 Kilo Spaghetti Bolognese vorkochen.
Oh, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann daran nicht denken, du bist so ein Geburtssnacker. Du musst unter der Geburt. Also ich kann höchstens an Quetschis und Säfte und so denken.
Ich habe ja unter der zweiten Geburt auch, ich habe in 3 Tagen der Einleitung oder was das waren, habe ich irgendwie kaum gegessen, weil ich gar keinen Appetit hatte. Aber unter der Geburt dann einen Quetschi nach dem anderen reingefahren. Ja.
Du hast noch Chips unter der ersten Geburt gegessen.
Chips habe ich gegessen, ja.
Das war immer noch völlig fremd, ich muss da immer wieder dran denken.
Aber so oder so, Fazit. Also wir sind jetzt auf die 3 Geburtsorte eingegangen, Krankenhaus, Hausgeburt und Geburtenhaus. Wobei sich die letzten beiden natürlich auch irgendwie sehr ähneln, was wir jetzt festgestellt haben. Deswegen entschuldigt, wenn vielleicht das Geburtenhaus auf den ersten Blick ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber es ähnelt sich einfach sehr viel. Sehr viele Vorteile, sehr viele Nachteile sind sehr ähnlich. Beide Entscheidungen haben eben den großen, großen Vorteil der Heimeligkeit. Unterm Strich zählt, dass du dich sicher in deiner Geburt fühlst, in deiner bevorstehenden Geburt. Ich bin wahnsinnig gespannt, wann, wie es losgeht, wie lange es dauert, wie dein Sohn reagiert, wie dein zweites Kind aussieht, wie alles irgendwie abläuft. Ich kenne auch sonst niemanden in meinem Umfeld, der eine Hausgeburt hatte.
Ich auch nicht.
Ich bin so gespannt, was du
erzählst.
Außer
alle Hebammen, die ich kenne, die haben alle Hausgeburten.
Ich bin so gespannt, was du erzählst. Ich bin wirklich, es ist einfach super cool. Und wie gesagt, ich wäre nach wie vor gerne dabei. Ich würde gerne Mäuschen spielen und irgendwie, oder nicht mal Mäuschen spielen, einfach irgendwie da sein und vielleicht irgendwie so eine Art Doula plötzlich sein, die andere Frau, die ihre zweite Geburt hat.
Hey, beim dritten dann, Rebecca. Dann
beim dritten dann.
Dann stelle ich dich als Geburtsfotografin ein.
bis dahin hast du hoffentlich noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen zu chillen. Wer weiß, ob du noch schwanger bist, wenn diese Folge rauskommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, so oder so. Wenn wir diese Folge aber nicht beenden ohne die Rausschmeißer-Fragenrunde. Bist du bereit für diese 3 Fragen zum Schluss?
Ja, ich wollte noch sagen, schickt mir ganz viel Kraft da draußen. Schickt mir alle ganz viel Kraft und ganz viel Ausdauer.
Das auch.
Denkt an mich und drückt mir die Daumen. Das wünsche ich mir.
So.
Jetzt bin ich bereit.
Jetzt bist du bereit.
Ja.
Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das wunderbar machen wirst. Ich habe da gar keine Zweifel. Deswegen meine Cheerleader. Du bist
Nummer 1 Cheerleader.
Die kriegst du auch nach wie vor.
Liebe ich.
Und ja, ich wirklich, also wir schreiben ja wirklich eigentlich 24/7. Ja. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie ein paar Stunden nichts von dir gehört habe, dann gehen bei mir schon ein paar Alarmanlagen los.
Ich kann ja eigentlich einen Livestream dann für dich aufstellen, ey.
Vor allem, weil ich ja auch weiß, wie schnell so zwei Geburten gehen, ne? Da habe ich mal eine Stunde nichts von dir gehört, kriege ich plötzlich ein Bild von deinem zweiten Kind. Ich sehe es einfach kommen.
Also war
es
auch bei dir. Du hast dich noch darüber ausgekotzt, dass irgendwie nichts vorwärts geht und dann 3 Stunden später kriege ich plötzlich ein Foto.
Ja, genau so wird es kommen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Gott. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass da alles glatt gehen wird. Du musst dir gar keine Sorgen machen. Ich habe ein ultra gutes Gefühl, falls es irgendwas zählt.
Ich kann es nicht oft genug hören. Das tut wirklich gut.
Also schickt Sophia ganz, ganz viel Liebe und Zuspruch und schöne Gedanken. Und ich erinnere mich gerade, dass du für meine zweite Geburt auch so Kerzen aufgestellt hast, so bei dir zu Hause.
Stimmt.
Sowas.
So,
das werde ich auch für dich machen.
Als die Geburt losging, habe ich dir einen kleinen Altar aufgebaut.
Ja, mega niedlich.
Mit unseren Glücksbringern und Kerzen und eine Karte geschrieben.
Da habe ich, das hat mir auch voll geholfen, das weiß ich noch, weil ich ja mitten in diesem Einleitungsprozess war und keiner konnte mir sagen, wie lange das jetzt noch dauert. Und ich war völlig frustriert und habe mich ein bisschen hilflos und ängstlich gefühlt und es hat echt geholfen. Also man unterschätzt das wirklich, wie sehr man auf ein funktionierendes, kuscheliges Nest sowohl unter der Geburt als auch danach angewiesen ist. Und ich glaube, mit so einer gut laufenden Hausgeburt hat man einfach die idealen Startbedingungen in das Leben als Zweifachmama.
Ah, ich habe eine Lampe für dich angemacht. Ich hatte eine kleine Lampe dazu gestellt und die habe ich angemacht und habe dir gesagt, die mache ich erst aus, wenn das Baby da ist. Also die brennt Tag und Nacht sozusagen, dass du dich nicht einsam fühlst, bis draußen dunkel wird.
Ja, ich hab das auch so ein oder andere Tränchen verdrückt, als ich die Nachricht von dir bekommen habe.
Könnte ich jetzt auch schon wieder. Mach schnell weiter, Rebecca.
Schmeiß auf Fragenrunden hier. Erste Frage. Es gibt doch diese Reels, das hast du schon auch schon gesehen, wo dann steht so, ja, der Moment, wenn du realisierst, der Sommer 2024, du bist weder schwanger, noch bist du im Wochenbett, wir hauen ordentlich auf, ja, ich finde jetzt schon wieder das Sprichwort.
Auf die Kacke. Oder auf den Pudding, geht beides.
Wenn du dir solche Reels vor Augen führst, was wünschst du dir für den Sommer dieses Jahr? Wie stellst du dir das vor?
Ich stelle mir vor, dass die Tür zur Terrasse hier bei uns immer offen steht, unser Sohn barfuß rein und raus rennt, wir selbstgemachtes Eis auf der Terrasse essen.
Selbstgemacht auch noch?
Naja, halt irgendwie so ein Saft, so ein Saft in so eine Form gegossen und eingefroren, weißt du, einfach so.
Ach so, verstehe. Okay.
Also ich stelle mich jetzt nicht in die Küche und püriere hier irgendwie die Heidelbeeren und schlag da Sahne drunter. So stelle ich mir das vor, ja.
Ich stelle mir auch eine Grillparty vor bei euch mit den Kindern, die da rumlaufen.
Und du? Machst du einen Hot Mom Summer diesen Sommer? Ist es schon soweit? Bist du schon in der Hot Mom Ära?
Im Grunde schon. Ich still ja auch nicht. Ich bin nicht schwanger. Ich habe nicht vor, es zu werden. Jemals.
Man kann auch stillend eine Hot Mom sein, aber es ist schwieriger.
Das stimmt. Aber wenn du nicht stillst, hast du vielleicht auch noch mal ein paar mehr Freiheiten, ein bisschen weniger gebunden.
War bei mir genau 5 Monate, bis ich wieder schwanger war. So meine Hot Mom Ära.
So, und keine Ahnung, wir haben einen ultraschönen Urlaub gebucht.
Stimmt, das wird der Hot Mom-Urlaub.
Im Sommer und ja, mal schauen. Also ich freue mich einfach sehr auf den Sommer und auf die Zeit, auch wo mein Sohn dann hoffentlich laufen kann. Ich gehe davon aus. Zweite Frage. Wenn du auf ein Kleidungsstück in deinem Schrank niemals verzichten wollen würdest, welches wäre das? Und nein, jetzt nicht so offensichtliche Sachen wie Socken. Klar brauchst du die, aber so ein sentimentaler Wert an irgendeinem Kleidungsstück oder so.
Jetzt gerade ist es obviously meine Schwangerschaftsleggings. ganz allgemein. Puh, ich habe die Sachen alle schon so lange nicht mehr angehabt. Ich weiß gar nicht, was da alles noch drin hängt. Sentimentaler Wert. Ich meine, meine beiden Hochzeitskleider, mit denen kann ich im Alltag nicht viel anfangen. Die haben natürlich sentimentalen Wert.
Also ein All-Time-Favorite, den du anziehst und weißt, ja, ich sehe darin gut aus, ich fühle mich darin wohl. Ein Blazer, eine Bluse.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen Blazer, den hatte ich an bei unserem Speaker-Auftritt. Der ist so blau-weiß kariert. Könnt ihr in unserem Feed mal runterscrollen, unsere zwei Quetschgesichter. Da warst du gerade schwanger, da habe ich diesen Blazer an. Und das ist so ein Ding, wenn ich mir den überwerfe, dann fühle ich mich einfach unbesiegbar. Ja. Das war einfach, das ist so ein Arsch-auf-Eimer-Ding.
Ja, der steht ja auch sehr gut, weil die Farbe irgendwie sehr gut zu deinen Augen passt.
Danke.
Stimmt, da war ich schwanger.
Ja.
Was?
Wann war das?
Alles einfach nur noch ein Fiebertraum die letzten Monate.
Wirklich.
Letzte Frage. Wenn es dir mal nicht gut geht, was ist dein absolutes Comfort-Food, das wieder gute Laune macht?
Tomate Mozzarella.
Mhm.
Liebe ich total.
Das ist eine ungewöhnliche Antwort, finde ich.
Ja, man erwartet eher so was Warmes, ne? Was Warmes, ja, Cremiges.
Ja, wie so ein Eintopf oder sowas.
Ja, halt klar, also so eine Hühnerbrühe, aber dafür musst du dich ja erstmal Stunden in die Küche stellen. Und wenn es mir nicht gut geht, ja, das stimmt. Ansonsten bestellen, Comfort Food ist auf jeden Fall bestellen asiatisch. Also ich bin eine Wangtang-Suppenmaus. Die wär's dann. Das wäre die Wangtang-Suppe.
Liebe das auch, wie wir bei sowas immer Maus hinten dran hängen. Man ist nicht einfach irgendwie der Typ, sondern man ist eine Maus.
Ich bin die Wangtang-Suppenmaus. Die darf nicht fehlen, ja.
Ah, sehr schön.
Wo hast du diese Fragen her, Rebecca?
Habe ich mir selber ausgedacht.
Ey, voll gut.
Zwischen zwei Kindern, einer schlaflosen Babynacht und hoffentlich nicht der nächsten Erkältung.
Bro, ey, du hast aber heute auch ein Pensum, ey.
Ja, ich bin einfach froh, wenn man heute Abend nach Hause kommt. Dann der kocht nämlich heute mein Comfort Food, nämlich Spaghetti Bolognese. Sein Gericht da, das er dann immer kocht, das ist
von meinem Mann auch.
Einfach zu Hause.
Ach, schön. Süß. Sag mir, wann ich da sein soll.
So, das war unsere Folge. Die ist jetzt, glaube ich, warte, ich muss mal gucken.
Die ist richtig lang geworden.
Es ist ein bisschen länger geworden, ne? Ja, eine Stunde 19. Okay, wir schneiden wahrscheinlich ein bisschen was raus an Pausen. Ich war nämlich zwischendurch auch bei meinem Sohn einmal drin und bei meiner Tochter und so. Nee, aber das ist eine längere Folge. Ich finde, das hat das Thema aber auch einfach verdient, weil es einfach eben nicht egal ist, wo Frauen ihre Kinder bekommen und wie sie sich dabei fühlen. Das ist nicht mal unbedingt vielleicht wo, sondern wie sie sich wo fühlen. Wie sicher fühlst du dich? Wie sehr hast du deine Höhle, deinen Rückzugsort? Wie der auch immer örtlich aussehen mag. Wie schon besprochen, wir drücken Sophia alle die Daumen, obwohl sie es gar nicht nötig hat, weil sie das ganz toll machen wird.
Danke.
Zünden Kerzen für sie an, schicken schöne Gedanken. Und wünschen ganz, ganz viel, ja, Erfolg oder Glück will ich nicht mal sagen, Spaß will ich eigentlich sagen, Spaß und Freude an so einer Geburt, weil ich weiß auch noch, wie ekstatisch ich mich nach meiner zweiten Geburt gefühlt habe. Es ist einfach ein Gefühl wie kein zweites, und genau das wünsche ich dir, dass alles genauso kommt, wie du dir das erträumst und einen ganz wunderbaren Start in deine Zweifachmutterschaft hast.
Danke.
Und in diesem Sinne, bis dahin, machen wir mal alle halblang.